Moderationsaufgabe manchmal, dass man irgendwie merkt, viele Klänge gleichzeitig, wo kommen sie her? Und ich habe es jetzt erstmal festgestellt und sage erstmal ganz ordentlich, hallo ihr da draußen, ihr habt unterdessen eingeschaltet an diesem Montag, der sehr, sehr kalt ist und das bleibt natürlich die nächsten Tage auch so. Gleich mal über das Wetter zu reden. Also die Temperaturen liegen bis Mittwoch so um die 6 Grad. Die Tageshöchstwerte hier in Erfurt ist es sonnig und kalt. Und das heißt also dick anziehen, Handschuhe anziehen für die, die Fahrrad fahren und sich auf den Winter weiter vorbereiten. Der geht ja auch demnächst ganz offiziell los. Wir haben einiges vor in den nächsten 2 Stunden. Unter anderem gibt es wie gewohnt einen Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Das ist natürlich auch Thema, was in Australien passiert ist. Da gab es einen Amoklauf während eines jüdischen Festes, während des Lichterfestes Chanukka. Stand jetzt 15 Menschen wurden erschossen, mindestens 40 verletzt. Die Täter sind Vater und Sohn und wir versuchen das ein wenig einzuordnen. Warum gibt es immer wieder Amokläufe und woher kommt dieser Hass? Außerdem geht es um erneuerbare Energien. Das ist ja immer so ein Schlagwort, wo einige dann schon auf Durchzug schalten und denken, ach nee, nicht schon wieder. Aber es gab jüngst in Weimar einen sehr bemerkenswerten Vortrag vom Astrophysiker Harald Lesch. Und der war wirklich eben deswegen bemerkenswert, weil Harald Lesch versucht hat mal zu ergründen, woran liegt es eigentlich, dass die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist als das, was tatsächlich passiert. Dann beschäftigt uns das Jahr 1989, wenn man so möchte. Das ist ja so ein wichtiges Jahr, das Jahr der friedlichen Revolution. Damals ist die Mauer gefallen, gab es viel Euphorie. Dann folgte aber spätestens 1990 schon die Ernüchterung und in den Köpfen ist diese Trennung irgendwie immer noch da zwischen Ost und West. Und es gibt viele Bücher darüber, unter anderem von Katja Heuer oder von Steffen Mau. Aber jetzt ist auch ein Buch erschienen von Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker, und Bodo Ramelow, ehemaliger Ministerpräsident von den Linken, ein Gesprächsband, Die neue Mauer. Und wir hören ein Gespräch, was ich mit Ilko Sascha Kowalczuk geführt habe. Das ist das eine Jahr, also der eine Grund, sich mit dem Jahr 1989 zu beschäftigen. Der zweite ist, dass 1989 Taylor Swift geboren wurde und immer an ihrem Geburtstag, der war jetzt am Samstag, wird gefeiert. Und auch hier in Erfurt gab es 2 sogenannte Swiftie-Partys, eine im Kosmopolar, eine im Kickerkeller. Und ich war im Kickerkeller mit dabei. So, jetzt hole ich erstmal Luft. Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Unterdessen. Hier ist Reinhard.
Mr. Moon, Mr. Moon, maybe your time is coming. Mr. Moon, Mr. Moon, what's happening in the room? With such a
ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Durch die Straßen weht dein Herz aus Stroh, auf dem Weg zur großen Pyroshow. Streichholzbürger applaudieren froh, wenn es brennt, brennt es schnell und lichterloh. Tiere stürmt den Streichelzoo, denn in ihren Ohren sitzt ein kleiner brauner Floh. Das glaub ich nicht, das ist doch Voodoo, sagt die blinde Kuh und zieht die Vorhänge zu. Macht das Land nicht bekannt für sein Herz aus Stroh. Braucht dein Herz aus Stroh, bis es nicht mehr zu erfrieren droht. Beim Schiffe versenken ist jeder Spieler Idiot und jeder Vogelschiss ein Angriff aufs nächste Flüchtlingsboot.
Aus Stroh. Und ich habe eben schon gesagt, wer Kowski die Band live erleben möchte, kann es diesen Samstag tun, und zwar im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße in Erfurt.
Bada!
Geländer, an denen ich mich festhalten kann, auch Rituale genannt. Und ein Geländer ist Sergei Lochthofen, an dem ich mich immer festhalten kann, mit dem wir nämlich jetzt sprechen im Espresso-Plausch. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, hallo.
Wir wollen trotzdem mal drüber reden, das ist natürlich überall Thema, der Amoklauf in Australien. Es gab einen Anschlag auf ein jüdisches Fest, Chanukka, das Lichterfest stand. Jetzt muss man sagen, 15 Menschen wurden erschossen, mindestens 40 verletzt, mutmaßliche Täter, Vater und Sohn. Wir werden das heute sich bei den anderen noch häufiger hören, bei den anderen Medien. Ich stelle jetzt nur mal so allgemeine Fragen, denn wir können ja nicht das leisten, jetzt ausführlicher drüber zu sprechen. Aber trotzdem fällt auf, Herr Lochthofen, in den letzten 26 Jahren, muss man sagen, seit Littleton in den USA hat es immer wieder Amokläufe gegeben. Warum immer gleich Amokläufe? Das gab es doch in unserer Jugend nicht. Und geht es hier auch um, neben der Tatsache, dass es natürlich mehr als schlimm ist, dass Menschen erschossen werden, geht es ja auch darum, um die Wirkmächtigkeit der Bilder?
Ja, da haben Sie schon recht. Das hat das Ganze aufgeladen. Seit 9/11 wissen natürlich alle Terroristen, Attentäter, dass eine laufende Kamera das Geschehen natürlich in gewisser Weise auch einbrennt in das Bewusstsein der Menschen. Aber ich glaube, Amok ist viel älter, auch die verschiedenen Formen. Es gab ja früher auch einen Drang in einem bestimmten Alter aus Konfliktsituationen heraus, zum Suizid, denken Sie an Goethe und den Werther. Das heißt also, ganz neu ist das Phänomen nicht. Natürlich politisch aufgeladen im 19., im 20. Jahrhundert sehr stark. Das heißt terroristische Angriffe. Und wenn wir eben halt sehr schwere, schier unlösbare Konflikte haben in anderen Regionen der Welt, dann kommt das heutzutage bei der Internationalität und der Verbindung, die wir haben, auch zu uns und auch nach Australien, eine betuliche Gegend dieser Welt, die natürlich da auch sozusagen davon betroffen ist. Wenngleich wir immer wieder feststellen, oftmals ist es auch ein religiös-kultureller Hintergrund, der das Ganze zusätzlich auflädt. Soweit ich mitbekommen habe, der Vater von den beiden Tätern ist Pakistani. Das heißt also, wir haben sofort wieder eine Verbindung zum Islam, zu einem vergifteten Verhältnis zum Judentum. Und wir haben ja gleichzeitig auch in der Welt Konflikte, die auch auf grausamste Weise ausgetragen werden. Schauen Sie mal den Ukraine-Krieg. Trotzdem erleben wir nicht auf den Straßen in Deutschland oder woanders, sage ich mal, ähnliche Attentate, die auch denkbar wären. Das hat auch natürlich auch kulturhistorische Hintergründe, dass da eine Aggressivität, eine Art, sich auch selbst zu opfern, da ist. Und ich finde es aber auch immer dann, sage ich mal, auch irgendwo deplatziert. Eine erste Reaktion von Netanyahu war, sofort die australische Regierung jetzt verantwortlich zu machen für diesen grausame Geschehen. Ich finde das eigentlich unverschämt. Die Australier versuchen nach ihrer Möglichkeit Menschen aufzunehmen aus der Welt, auch Juden, auch andere. Und dass dann der Konflikt, der da in Nahen Osten herrscht, dann zu ihnen so blutig zurückschwappt, das ist ja mehr eine Tragödie für sie, als dass man ihnen jetzt direkt sozusagen die Schuld zuschieben könnte. Und das sieht man auch gleich, dass all diese Ereignisse immer wieder auch politisch sofort genutzt werden, um dem anderen eine auszuwischen. Hinweis, Anerkennung eines palästinensischen Staates, Netanyahu will es verhindern und nimmt das natürlich schamlos einfach als Argument in der Situation, dieses tragische Geschehen.
Wir wechseln das Thema, bleiben aber im gleichen Land, nämlich in Australien. Und da war letzte Woche so ein Thema, dass in Australien beschlossen wurde, Social Media zu verbieten für unter 16-Jährige. Ist das vielleicht ein mögliches Vorbild oder wie bewerten Sie das?
Naja, es ist ein verzweifelter Versuch, vielleicht in ein Chaos, das auch Chaos sieht, sozusagen irgendeine Art von Ordnung zu bringen. Aber wir in dem Fall werkeln wir an den Symptomen herum. Ich überlege jetzt gerade, ich bin jetzt 15 und was hätte ich da gemacht, falls ich sozusagen in dieser Zeit auch groß geworden wäre? Natürlich hatte ich einen großen Bruder und natürlich hätte ich mir sofort über ihn sozusagen Zugang gesichert. Selbstverständlich hätte ich den Zugang weiterhin gehabt. Das ist für 11-Jährige, 12-Jährige vielleicht schwerer, aber für die Älteren nicht der Fall. Das heißt, das Thema ist eigentlich ein anderes und da trauen wir uns nicht ran. Mhm. Man muss diesen Markt regulieren. Man kann es nicht den Algorithmen einfach überlassen, das Ganze, von denen wir nicht wissen, warum sie so reagieren, warum Hass, warum all die anderen Dinge nach vorn gespült werden, warum Kriminelles so stark nachgefragt wird, weil man damit groß Geld verdient natürlich. Und da sehe ich im Augenblick überhaupt keine Bereitschaft, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo die meisten großen Anbieter in diesem Bereich liegen, über irgendwas zu reden. Sie haben ja alle bei Tische gesessen bei Donald Trump und haben den Kotau gemacht. Also die Tech-Konzerne sind an Bord bei Donald Trump und er wird sich schon beschützen. Und die verzweifelten Versuche in Australien oder in Europa, etwas zum Schutz der Kinder zu tun, in allen Ehren, aber das wird nicht viel bringen.
Also Sie haben es ja gerade gesagt, man müsste, um den Bogen weiterzuspinnen, es bräuchte also einen amerikanischen Präsidenten, der dann wieder die Bosse einlädt von Facebook, Instagram und Co. und dann eben sagt, wir regulieren das jetzt. Also sprich, also der hätte es ja theoretisch in der Hand, der amerikanische Präsident in seiner Funktion.
Ja, bis zu einem gewissen Grad ja. Es ist nicht ganz einfach. Es ist ja auch ein juristisches Problem. Wie weit kann man eingreifen? Nur die Kultur in Amerika ist eine ganz andere als bei uns. Wir sind vorsichtiger. Wir sehen den negativen Entwicklungen. Schauen Sie allein den schreckliche Verbreitung von Kinderpornografie, was ja erst durch das Internet in diesem Umfang, auch die Kriminalität, die dahinter geht, auch der Missbrauch der Kinder, der dahinter geht, alle tun so, als ob da nicht viel zu machen ist. Auf der anderen Seite sehe ich immer mit Interesse, dass Amerika, in Amerika, im Internet, im öffentlichen Bereich selbst ein nackter Busen sofort bestraft wird. Ja, das heißt also, Kontrolle in den Medien doch in einem großen Maße stattfindet, sehr begott in eine Richtung, in einer Gesellschaft, die nicht nur ein Herrn Epstein, sondern insgesamt also sehr vollkommen ist zum Teil, hat. Das heißt also, wir sind in der Lage, wenn es das Interesse, begotte Interesse von irgendjemanden verlangt, ganz harmlose Dinge zu zensieren. Auf der anderen Seite völlig unfähig, sozusagen Kinder zu schützen vor dem, was da draußen auf sie lauert. Und wir wissen heute, die Kriminalität, die ja früher irgendwo in irgendwelchen Gassen existierte, existiert heute direkt, wenn du deinen Bildschirm anmachst, ist sie bei dir zu Hause, ob auf dem Handy oder im Internet. Das heißt, da müssen wir was tun. Bei allen Risiken, dass wir dann vielleicht eine Innovation abwürgen. Aber wir müssen was tun, da wir abgleiten. Und die Chance, dass das in Amerika tatsächlich auf Gegenliebe stößt und Bereitschaft auch mit einem anderen Präsidenten, ist im Augenblick sehr gering, weil die Tech-Konzerne inzwischen außer Kontrolle sind längst und eigentlich zerschlagen gehören. Also Google, Amazon, Apple gehören zerschlagen.
Ganz eindeutige Worte von Sergei Lochthofen. Wir blicken auf den Krieg in der Ukraine. Im Februar nächsten Jahres ist es dann schon 4 Jahre her, dass dieser Krieg tobt. Seitdem gilt dort das Kriegsrecht und deswegen gibt es da auch zu Kriegsrecht keine Wahlen. Jetzt wurde, das ist auch wieder so ein typisches Thema, was eben auf die Agenda gesetzt wurde in Form von Donald Trump. Ist denn Zelensky noch der rechtmäßige Präsident? Das sagt Donald Trump. Und jetzt hat Zelensky reagiert und hat sich vorgeschlagen, unter gewissen Bedingungen sind natürlich auch Wahlen möglich. War das ein geschickter Schachzug von ihm?
Der Schachzug, über den reden wir gleich. Was mich viel mehr stört, ist die Diktion, die da auch bei Ihnen ankommt. Sie können nichts dafür. Sie hören sich das an. Sie schauen Nachrichten. Sie lesen nach und überall steht, das ist eine Idee von Donald Trump. Das ist keine Idee von Donald Trump. Das ist eine Idee von Wladimir Putin. Das heißt, sie ist ihm 1:1 eingetröpfelt und eingegeben. Das heißt, ein Diktator, der alle seine Konkurrenten entweder umbringen ließ, Nemtsov, Nawalny und so weiter, oder die anderen Leute, die etwas Kritisches sagen zu seiner Politik, alle im Gefängnis sitzen hat oder in den Lagern bis zu 25 Jahre. Also das heißt, ein völlig außer Kontrolle geratener Diktator, auch noch Psychopath dazu, diktiert einem amerikanischen Präsidenten aufs Papier, was er sozusagen in dieser Situation zu fordern hat. Das ist die Situation. Das ist keine Erfindung von Donald Trump. Der weiß gar nicht, warum unbedingt Putin das haben möchte. Er will es nur umsetzen.
Für das ist doch der Schritt vorher mit Putin. Aber entscheidend ist, Entschuldigung,
Putin
kurz
braucht das Ganze um die Legitimität der anderen Regierung in Kiew und seinen schrecklichen Angriffskrieg zu legitimieren, indem er sagt, das ist ja noch nicht meine richtige Regierung, also ich muss dafür Ordnung sorgen. Das heißt, meine lieben Mitbürger in Russland, ich kümmere mich darum, dass es in der Ukraine auch endlich eine Ordnung gibt. Das heißt, das alles wird von Donald Trump kritiklos umgesetzt. Und ich glaube, Sie haben ja gemerkt, in den letzten Wochen habe ich mich sehr verhalten zu diesen ganzen Dingen geäußert, meistens nicht mal zum Schwerpunkt unseres Gesprächs gemacht, obwohl es mich sehr bewegt, natürlich die ganze Woche über. Es ist so, dass nicht die Ukraine eigentlich sozusagen zur Kapitulation gedrängt wird, sondern Donald Trump aus freien Stücken vor Putin kapituliert. Das heißt, das, wovon Stalin oder Brezhnev geträumt haben, findet jetzt statt. Donald Trump, Amerika steht auf den Knien von Russland und macht alles das, was die gesagt haben. Also Territorien werden übernommen, NATO-Mitgliedschaft wird untersagt, die Größenordnung der Armee wird eingestellt. Alles das, was dazu führt, dass eine absolute Beherrschung der Ukraine durch Russland ermöglicht wird. Nur um vielleicht irgendwann mal ein gutes Geschäft zu machen und möglicherweise, ich vermute mal, es gibt ja auch nach wie vor noch Strategen in Amerika, die im Hintergrund überlegen, wir müssen irgendwie diesen Putin von den Chinesen wegbekommen, sonst zu zweit zusammen sind die uns zu stark. Das heißt, der Hauptgegner ist dann China und Russland ist egal, was die machen, wir müssen die einfach da wegbekommen. Das gab schon mal diese sozusagen Herangehensweise unter Nixon, als man China aufgewertet hat. Die Folgen sehen wir heute. Also in dieser Situation bin ich sehr zurückhaltend zu dem, was diese Woche passiert. Es sind grausamste Dinge, die Ukrainer sind unter die Räuber gekommen. Es ist ein Psychopath in Moskau und ein Schwachsinniger Immobilien-Spekulant in Amerika. Und diese zwei verhandeln nun darüber, wie die Zukunft der Ukraine aussieht. Also ich bin sehr, sehr skeptisch.
Jetzt haben Sie sehr, sehr weite Kreise gezogen. Ich überlege jetzt gerade, ob Sie auf die eigentliche Frage eigentlich geantwortet haben, nämlich ob das ein geschickter Schachzug von Zelensky war, unabhängig davon.
Genau. Dampf rauszunehmen, dass der Donald Trump nicht sich hinstellt und sagt, morgen stellen wir jegliche Unterstützung der Ukraine ein. Das ist ja immer das, was über Zelensky schwebt. Das heißt, er muss immer wieder lavieren, versuchen, irgendetwas sozusagen den Amerikanern vorzusetzen, die offensichtlich von den Russen programmiert sind. Das ist also, wie so ein Roboter funktioniert das. Mhm. Denn auch die anderen Bedingungen, die zum Teil unsinnig sind, ja, sag ich mal, die ergeben sich nur aus der russischen Sicht der Dinge, weil Putin das seit 4 Jahren erzählt und aus diesem Grunde auch in dem Papier sich wiederfindet. Denn im Augenblick geht es ja um nichts anderes als erstmal einen Waffenstillstand. Und Putin möchte natürlich einen Waffenstillstand zur Bedingung, die er zu Hause als Sieg verkaufen kann, nicht als einlenken, weil die Amerikaner so stark auf ihn drücken. Und das alles ist in diesem 28 und dem nun abgeschreckten 20-Punkte-Plan mit enthalten. Die Europäer sehen, dass über ihre Zukunft verhandelt wird, versuchen sich da einzubringen, aber mit diesem Partner in Amerika ist das wirklich völlig, man muss es machen, man darf sich nicht resignieren lassen, aber die Chancen stehen nicht sehr gut für uns alle, dass wir da halbwegs vernünftig rauskommen.
Jetzt blicken wir mal ins Inland und jetzt komme ich mir fast so ein bisschen kleinlich vor und das ist ja eigentlich sowas, was
Das ist auch ein bisschen so.
Ja, es ist auch ein bisschen so im Vergleich zu der großen.
Inland geht eigentlich halbwegs vernünftig, aber die Leute regen sich trotzdem auf.
Ja, und
weil sie noch lange nicht verstanden haben, in welcher Welt wir inzwischen leben, also in den letzten 4-5 Jahren, wie sich das verändert hat. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn ich jetzt die Umfragewerte sehe, in Thüringen, haben Sie ja vielleicht gesehen, die jüngsten, dass die AfD 39% hat, also dass 40% der Bevölkerung meinen, das könnte unsere Zukunft sein. Nein, also meine Lieben, die deutsche Wirtschaft ist angeschlagen im Augenblick, kämpft um ihre Positionen, auch um das Überleben. Und wenn eine Partei mit Begeisterung in Thüringen gewählt wird, die sagt, wir müssen noch aus dem EU austreten und aus dem Euro, es ist eine Partei, die uns den Rest geben will.
Jetzt haben Sie im Grunde schon die Antwort gegeben, bevor ich die Frage gestellt habe, weil ich wollte nämlich sagen, das machen ja Zeitungen oder Medien, um mal allgemeiner zu sprechen, ganz gerne Bilanzen zu ziehen, weil Kinder, wie die Zeit vergeht, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Mario Vogt ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt wurde. Zur Erinnerung, er hat ja keine Mehrheit, es steht im Parlament 44-44, er ist immer auf die Stimmen der Linken angewiesen und deswegen gab es jetzt auch diese Umfrage, auf die Sie sich gerade bezogen haben. Man könnte natürlich jetzt sagen, um mal die Umfrage nochmal abzunehmen. Naja, mal sehen, wie es dann 2029 ist, wenn wieder Landtagswahlen in Thüringen sind. Vielleicht sind die Machtverhältnisse anders. Ist denn die Chance groß, dass die CDU dann zum Beispiel der stärkste Kraft hier in Thüringen ist?
Ja, da müsste etwas passieren, was plakativ die Unfähigkeit der AfD dokumentiert. Aber die sind schlau genug, die machen nichts. Die besuchen mal ein paar Leute in Washington, ein paar Leute in Moskau oder in Sochi. Also die machen eigentlich nichts, brauchen sie auch gar nicht. Es funktioniert ja bei ihnen nicht wie bei einer Partei, sondern wie bei einer Sekte. Und wenn sie das als Sekte nehmen, die AfD, dann ist das alles wieder logisch in sich. Das heißt, die Leute sind gläubig, sind überzeugt, aufgehetzt. Es ist alles ganz schlimm und nur diese Erlösung durch diese Sekte kann uns helfen. Und da ist es völlig egal, was die Realität zeigt. Das heißt also zum Beispiel, was ich erwähnt habe, dass Deutschland wirtschaftlich sehr stark zu tun hat. Unser Wirtschaftsmodell ist stark unter Druck. Wir haben auch Fehler gemacht, sage ich mal. Vor 15 Jahren war klar, dass die Zukunft über grüne Technologien gemeistert wird und dass wir dort groß Geld verdienen können, weil in Deutschland das Verständnis dafür da ist. Inzwischen stellen wir fest, dass der Marktführer bei grünen Technologien nicht Deutschland ist, weil wir viel zu verzagt und zu dumm uns verhalten haben, sondern China. Ja, das heißt, das brutalste, kapitalistischste Land hat auch das Thema für sich erkannt und wir haben große Schwierigkeiten, da überhaupt den Fuß reinzubekommen. Das heißt, die meisten Menschen verstehen gar nicht, dass uns gerade unter uns etwas wegbricht und wollen in klein irgendwelches Zeug da erklärt haben. Das ist nicht gut, sage ich mal. Und Thüringen ist leider, sage ich mal, bei den, ich sag's jetzt mal so direkt, bei den Dummen noch vorne dran. Ja, also Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen. Also insofern muss man sagen, okay, wir stellen gerade die Weichen in Thüringen in eine Richtung, die für uns nicht gut sein wird.
Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Im Vorfeld, das können wir ja immer sagen, wir tauschen uns am Wochenende per E-Mail aus. Was sind so Themen und was könnte die gute Nachricht sein? Ich hatte ja vorgeschlagen, Rot-Weiß Erfurt siegt noch einmal gegen BFC Dynamo und überwintert in der Regionalliga Nordost auf Platz 3. Das sei eine gute Nachricht für mich jetzt. Sie haben dann geschrieben, na, ist ein bisschen mager. Wir finden bestimmt noch eine richtig gute Nachricht. Das kann man ja mal sagen.
Haben Sie ein bisschen mager als gute Nachricht. Erstens, Jena hat auch gewonnen und ist vor Erfurt.
Das
heißt,
stimmt,
also die Aufstiegschancen für Erfurt, vielleicht in die dritte Bundesliga, sind im Augenblick, wir sind in der ersten Hälfte der Saison, das ist erstmal okay, sage ich mal, aber wir haben ja auch Spiele versemmelt, die Thüringer, die Erfurter, wo du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein, wer diese verliert, darf doch gar nicht aufsteigen. Das heißt also, wir sind nach wie vor in einer sehr komplizierten Situation. Ich bin jetzt nicht der große Fußballanalyst, ich glaube, der Trainer Gerber und sein Vater hinter ihm, die mühen sich schon sehr und irgendwann wird ihnen aber die Geduld platzen, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, weil sie sagen, okay, das hat eben halt doch keinen Sinn, das reicht nicht. Ja. So, aber dritter Platz ist ja schon mal nicht schlecht, es könnte ja schlechter sein. Und gegen BFC zu gewinnen, vor 40 Jahren wäre das natürlich eine große Schlagzeile. Im Augenblick ist der BFC noch nicht gerade sozusagen das Aushängeschild des Berliner Fußballs. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gute Nachrichten. Also ich will jetzt nicht nur pessimistisch
sein. Also richtig gute Nachrichten.
Schauen Sie doch mal, es wird stark, weit über 100 Millionen in den Standort Mikroelektronik in Erfurt investiert. X-Fab bekommt von der Europäischen Union Förderung, Dresden auch. Es hat mich immer sehr geärgert, dass in den 90er Jahren wir zwar hier eine ganze Reihe interessanter, kleinerer Mikroelektronikstandorte hatten, aber das große Geschäft über Dresden gegangen ist und dann sich sogar noch in Magdeburg ein 10-Milliarden-Geschäft anbahnte, das ist nur geplatzt. Gott sei Dank war das nicht in Erfurt geplatzt. Aber ich sage jetzt mal, dass wir da nach wie vor den Anschluss noch haben und dass wir eventuell auch Dinge liefern für Europa, die unsere Zukunft beeinflussen müssen. Das finde ich erstmal schon mal sehr, sehr gut. Das war nicht selbstverständlich. Ich würde auch den Umstand, dass Thüringen nach wie vor bei Patenten in Deutschland mitführend ist. Wir sind ein kleines Völkchen, 2 Millionen, in ein paar Jahren sind wir auch unter 2 Millionen, aber auf 100.000 Menschen Bevölkerung sind wir auf Platz 4 oder 5 in Deutschland. Das finde ich schon bemerkenswert. Das hat was mit Jena zu tun, das hat was mit Ilmenau zu tun, auch mit Erfurt. Das heißt, wir haben noch unsere Potenziale. Wir müssen sie nur richtig auf die Straße bringen.
Also, das war jetzt nochmal Ihre gute Nachricht, eine, ich gebe zu, bessere Nachricht, weil sie wirtschaftlicher Natur ist, als vielleicht eine rein sportliche Nachricht. Herr Lochthofen, vielen Dank nochmal für die Einschätzung. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche, gehen Sie vielleicht das ein oder andere Mal über den Weihnachtsmarkt und wir hören Sie dann nächste Woche wieder hier.
Ich hoffe, wir sind alle gesund nächste Woche. Dann eine schöne Zeit.
Danke, tschüss.
Ohne Grund, die Erinnerungssplitter liegen herum. Fallschirm auf. Jetzt geht der Fallschirm auf. Na dann, herzlich willkommen zu Haus. Und ein letztes Mal winken und ich bin raus.
Landungsbrücken raus von Ketka. Ist schon ein bisschen älter, der Song. Ziemlich genau 23 Jahre alt, aus dem Jahr 2002. Ihr habt Radio Frei eingeschaltet, den Freien Rundfunk Erfurt International. Das hier ist unterdessen das Tagesmagazin, was von Montag bis Freitag jeweils 9 und 18 Uhr läuft. Und eben haben wir schon den Espresso-Blausch gehört und mitbekommen, was so die Meldungen sind, die uns beschäftigen. Und mein junger Kollege Anton, der wollte von den Erfurtern und Erfurterinnen mal wissen, was denn generell die Menschen so beschäftigt, und ist auf die Straße gegangen und hat mal sich umgehört.
In der Politik tut sich gerade sehr viel. Doch welches Thema beschäftigt Sie am meisten? Geht es um Wirtschaft, Sicherheit, Klima oder um was ganz anderes? Ich war auf den Straßen von Erfurt unterwegs und habe die Menschen zur aktuellen politischen Lage in Deutschland befragt.
Also ich bin Rentnerin und verstehe nicht, ich habe müssen Steuern bezahlen, wo ich gearbeitet habe, und jetzt nochmal Steuern bezahlen. Also so eine Doppelbesteuerung, und das finde ich nicht in Ordnung.
Also ich finde, dass die Politik sollte jetzt mit jungen Menschen besetzt werden. Weil die jungen Menschen leben jetzt in der heutigen Zeit und die wissen, worauf es ankommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 70-Jähriger oder fast 80-Jähriger versteht, was jetzt im Moment gerade los ist hier auf dieser Welt. Also ich möchte auch meinen Kindern also was Gutes mitgeben. Und nicht gerade, wie es jetzt aussieht. Ich muss auch also von früh bis Abend arbeiten und ich kann mir keine Wohnung leisten. Ich muss mit jemandem zusammenwohnen. Also irgendwas stimmt da nicht.
Die Energiepolitik ist nicht so gut für unser Land. Ne? Wir leisten eigentlich viel, andere Staaten machen weniger. Ne? Die zwei größten Emittenten, wenn die 10% CO2 einsparen würden, dann hätten wir das Ziel erreicht. Tja, und die internationale Politik, ne? Amerika macht mir große Sorgen. Und wir Europäer schaffen es nicht, uns als Europäer zu verstehen.
Aber im Endeffekt gibt es hier drei Sachen: Rente, Ukraine.
Ne, dass sie sich immer zu streiten, finde ich unmöglich. Man arbeitet zusammen und kooperativ und jeder macht sein Ding, und schrecklich.
Ja, schwierig, die Politik ist schwierig, aber die Situation ist ja auch nicht einfach. Deswegen ist es, glaube ich, also Politiker möchte ich nicht sein. Aber deswegen jetzt irgendwie zu eskalieren oder so, das bringt, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, wichtig ist, zusammenzuhalten und zu gucken, wie man da gemeinschaftlich rauskommt. Das ist, glaube ich. Aber die Politiker haben es nicht einfach, wenn es darum geht. Alleine, wenn man hört, dass Politiker bedroht werden oder dass teilweise müssen sie Begleitschutz haben, können nicht mehr abends. Also was ist das für eine Situation, weißt du? Und ich meine, die setzen sich ja auch für unser Land ein. Klar, muss man gucken. Aber gut, wir haben ja Demokratie. Wir können ja wählen, wen wir wollen. Aber sowas ist zum Beispiel. Und wer möchte das schon von uns? Und wer überlegt sich dann auch zum Beispiel in die Politik zu gehen, wenn man sowas auch hört? Also das ist nicht einfach. Aber Nazis raus.
Soweit eine Umfrage meines jungen Kollegen Anton, der von den Menschen hier in Erfurt wissen wollte, was sie denn beschäftigt, welche politischen Themen sie umtreibt. Wir hören Musik, Live-Musik von der Antilopengang, denn sie hat ganz frisch ein Live-Album herausgebracht und hier hören wir eine Live-Version Weg von hier.
Ich will nicht an die Berge, ich will nicht an das Meer. Ich hab keine Lust zu trauern, keine Lust mich zu besinnen. Ich will nicht mehr nach Hause, ich will nirgendwo hin. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Zusammen mit dir. Zu verzeihen. Ich will nicht unter Menschen, ich will nicht alleine sein. Ich hab keine Lust zu schuften, keine Lust zu funktionieren. Ich will nicht, dass ich für dich Luft bin, ich will's mit dir probieren. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir. Ich will einfach nur hier weg, weg von hier. Ich will einfach nur hier weg, zusammen mit dir.
Vielen Dank.
Live-Musik von der Antilopengang weg von hier haben wir gerade gehört von ihrem frisch erschienenen Live-Album. Er ist sowas wie der Star unter den Astrophysikern und das möchte was heißen, weil gerade wissenschaftliche Themen ist ja immer schwierig, die an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das ist aber Harald Lesch, dem Astrophysiker, ganz gut gelungen, auch durch seine Fernsehkarriere. In den 90ern hat alles angefangen bei Bayern Alpha mit der Sendung Alpha Centauri. Dann hat er unter anderem für den PTV-Kanal Science Fiction die Reihe gemacht, Star Trek versus Science Fiction, beziehungsweise Science versus Fiction. Und dann hat er jahrelang im ZDF die Sendung Leschs Kosmos moderiert, von 2008 bis zum letzten Jahr. Und immer wieder ist natürlich sein Thema, wissenschaftliche Phänomene den Menschen nahezubringen. Deswegen zieht sein Name und sowas auch jüngst in Weimar, denn da hat er einen Vortrag gehalten über erneuerbare Energien. Normalerweise ein Thema, wo einige vielleicht manchmal schon wieder die Augen rollen, aber wenn Harald Lesch kommt, dann ist natürlich auch das entsprechend voll. Wir hören mal, wie das so gewesen ist. Viel Applaus gab es jüngst im Maurice-Halbwachs-Auditorium, dem größten Hörsaal der Bauhaus-Universität Weimar. Mehrere hundert Menschen, vor allem Studierende, waren gekommen, um ihn zu hören, den Astrophysiker Harald Lesch.
Was gibt's? Aha. Der Zusammenbruch des Status des Sprechers geschieht durch verschiedene Faktoren.
Was ist los? Alles gut?
Harald Leschs Thema an diesem Abend: erneuerbare Energie, die unerkannte Revolution. Eine Erkenntnis: die öffentliche Wahrnehmung und das, was schon im Bereich Solar- und Windenergie passiert, sind zweierlei Dinge. Harald Lesch stellt in seinem Vortrag fest:
dabei herrscht eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der Klimapraxis und dem, was in der Klimapolitik passiert. Scheinbar, nach den Aussagen von etlichen Akteuren, passiert eigentlich gar nichts. Und wenn was passiert, ist es zu teuer und am besten soll man es lassen. De facto allerdings sind wir inzwischen bei deutlich mehr als 60% Strom im System aus erneuerbaren Energien.
Harald Lesch wird in seinem Vortrag sehr konkret. Er nennt viele Zahlen, zeigt Diagramme über Emissionen, erklärt, was zum Beispiel Primärenergie ist und erläutert den wesentlichen Unterschied zwischen der bisherigen Praxis, hierzulande Energie zu gewinnen, und den erneuerbaren Energien.
Bei uns wird immer noch darüber nachgedacht, im Wesentlichen über schnell einzuschaltende Gaskraftwerke das zu regeln. Aber achten Sie auf den Unterschied. Gaskraftwerke bedeutet, es wird eine fossile Ressource verbrannt, die wir einkaufen müssen. Wir haben so gut wie keine Gasvorkommen in Deutschland. Das heißt, das ist das Verfahren, was wir immer benutzt haben, Rohstoffe zu verbrennen, Primärenergie zu importieren und sie hier für unsere Zwecke zu nutzen. Batteriespeicher würden die Energie, die ohnehin hierher kommt, zum Beispiel durch Photovoltaik oder Wind, die also ohnehin hierher kommt, aber nicht genutzt worden ist, speichern, um sie dann freizusetzen, wenn wir sie brauchen. Das ist ein völlig anderes Prinzip. Also das ist was ganz anderes.
Nach 40 Minuten ist der Vortrag von Harald Lesch vorbei. Ich versuche anschließend, mit ihm ins Gespräch zu kommen, muss aber erstmal an ein paar Fans vorbei, die ein Foto mit ihm machen wollen. Da ich jetzt ohnehin schon warten muss, frage ich die Lesch-Interessierten, woher die Faszination eigentlich kommt.
Seit ich die ersten Medienkompetenzen errungen habe, und das war so 95, 96, habe ich Harald Lesch auf Bayerischen Rundfunk die SpaceNet schon verfolgt. Es ging um die Physik von Star Trek und seitdem ist er halt immer da.
Das hat Papa öfters mal so gespielt, als wir irgendwas vorbereitet haben, und dadurch bin ich auch so ein Fan geworden.
Es muss ja Gründe geben, dass ihr sagt, mein Gott, der Mann hat Qualitäten.
Ich mag es, wenn jemand mit Worten vernünftig umgehen kann, wenn jemand gut sprechen kann und einen vernünftigen Gedanken dahinter hat und nicht einfach irgendwas hinaus besaut.
Also ich studiere Umweltingenieurwissenschaften und ich glaube, die Gründe sind da naheliegend, dass ich mich für erneuerbare Energien und die Energiewende interessiere. Und wir sind vor allem, glaube ich, durch die viele Plakatierungen darauf aufmerksam geworden und auch ein bisschen durch Social Media.
Harald Lesch ist mein Kindheitsheld. Ich glaube, ich habe jede Episode Terra X geguckt mit Harald Lesch. Deswegen ist das für mich wirklich ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht heute.
Was macht ihn denn aus?
Ich glaube, dass er seinen Humor nicht verliert und das auf eine leichte Art und Weise sagt und erklärt und nicht nur negative Aspekte irgendwie mitbringt, sondern das Ganze sehr humorvoll erzählt und uns beibringt.
Sehr inspirierend.
Und unaufgeregt auch.
Ja. So Wörter wie, er hat ja Bullshit gesagt oder sowas, das hilft ganz viel. Also auch bei jungen Menschen. Ich meine, dadurch macht er sich nahbar und ist nicht irgendwie so der alte weiße Mann, der irgendwie da vorne steht und irgendwelche Fakten runterlabert.
Und dann steht er vor mir, der Mann, der auch mal Bullshit sagt. Ich frage Harald Lesch zunächst, ob er eine Erklärung dafür hat, warum es so viele unterschiedliche Perspektiven der Menschen mit unterschiedlichen Wissensständen und Vorurteilen auf das Thema erneuerbare Energie gibt.
Natürlich sind wir ja alle in irgendwelche Informationskanäle. Und ich habe keine Ahnung, warum das so zurückgegangen ist. Wahrscheinlich sind die anderen Bedrohungen so groß, dass man eben nicht mehr genügend darüber nachdenkt, was man auch selber zum Beispiel mitmachen kann. Und warum die Politik die Energiewende so schlecht redet, kann ich Ihnen nicht sagen. Offenbar empfindet sie die Energiewende als ein politisches Thema und kein technisches und kein naturwissenschaftliches, sondern als ein politisches. Und damit kommt diese ganze Parteienkonkurrenz dadurch. Aber das halten wir hier völlig raus. Wir machen hier Physik und Technologie und dann vor allen Dingen auch noch Ökonomie, und zwar Ökonomie mit einem starken regionalen Bezug. Und das ist, würde ich sagen, die absolute Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja.
Man muss so Vorurteile abbauen, habe ich das Gefühl. Also irgendwie in die Köpfe vordringen. Ist das so Ihr Ziel, weswegen Sie auch dann so Veranstaltungen wie heute dann auch machen?
Das ist ein Herzensthema für mich, weil ich glaube, das ist der Weg, wie man das machen muss. Nämlich immer an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, also tue Gutes und rede drüber. Und zwar so, dass möglichst viele es verstehen. Und da ich das gut kann, mache ich das eben. Genau, das ist ganz einfach. Also ich habe da gar kein Programm, sondern ich stelle mich ganz in den Dienst von der Genossenschaft. Deswegen bin ich hier. Ja.
Wann haben Sie denn das erste Mal sich selber mit erneuerbaren Energien beschäftigt? Wissen Sie noch, wie das gekommen ist?
1990, also 1992, 93, als es darum ging, was passiert mit dem Planeten, wenn er zu viel CO2 in der Atmosphäre hat und welche Technologien können das verhindern? Ganz einfach. Also ich habe mich praktisch auf den Standpunkt eines Außerirdischen gestellt. Wie muss denn so ein Planet sein? Naja, sollte möglichst wenig CO2 technologisch in die Atmosphäre. Das ist ja ein Abfallproblem. Und im Grunde genommen, wenn ich schon jemanden hier habe vom Rundfunk, es ist ja tatsächlich so, wir haben ja nicht nur ein Abfallproblem mit CO2 als Abfall von Verbrennungsprozessen. Wir haben Abfallprobleme mit Plastik und so weiter, also mit Plastikteilchen und viele andere Dinge. Feinstaub. Also wir produzieren Abfall und wir sind noch nicht erwachsen genug als planetare Zivilisation mit unseren Abfällen vernünftig umzugehen. Wir bereiten unsere jugendlichen Leute nicht davor. Wir brauchen Menschen, die diese Abfallsysteme betreiben. Recycling, Abfallverarbeitung und so weiter. Das ist ein Thema, was wir eigentlich möglichst weit rauslassen. Dabei ist der ganze Klimaschutz ein einziger Versuch, Abfall zu verhindern, nämlich CO2-Abfall. Und somebody has to do it. Don't forget. Ja.
Harald Lesch ist selbst Mitglied einer Energiegenossenschaft hier vor Ort, der Ilmtal EG. Insgesamt gibt es deutschlandweit rund 1000 Energiegenossenschaften. Die Idee dahinter? Menschen tun sich selbst zusammen, sammeln in Form von Anteilen Geld ein, damit zum Beispiel Photovoltaikanlagen für Solarenergie auf Dächer gebaut werden können. So kann der Strom vor Ort und unabhängig von Großkonzernen erzeugt werden. Doch zurück zu dem Abend in Weimar. Neben dem Audimax gibt es im Foyer ein paar Häppchen und ich treffe Matthias Golle. Er hat die Ilmtal EG vor 13 Jahren mitgegründet und sich schon im Studium ziemlich genau mit Photovoltaik beschäftigt. Dann ging alles sehr schnell, wie er mir erzählt.
Ach naja, bei mir privat wurde es sofort nach dem Studium konkret. Wir haben eine Firma gegründet 2005 und haben angefangen, haben einfach diese Chance ergriffen, des Markthochlaufs damals. Und die Genossenschaft gegründet haben wir 2012. Tatsächlich war ein Initiator einer Ausschreibung der Stadt Weimar für kommunale Dachflächen damals. Unter einem sehr engagierten Bürgermeister ist das entstanden. Und dann gab es einfach, ich glaube, so 13 Menschen mit und ohne Photovoltaik-Vorbelastung, sage ich mal, die gesagt haben, Mensch, das nehmen wir jetzt doch zum Anlass, um uns mal dieser, ich sag mal, Königsdisziplin Genossenschaft zu widmen und hier was zu gründen. Und ja, da haben wir losgelegt.
Für Matthias Golle ist das Prinzip einer Genossenschaft die ideale Form, um Ideen wie Photovoltaik schnell in die Praxis umsetzen zu können.
Was einer nicht kann, schaffen viele gemeinsam. Ein Anteil sind 500 Euro. Und das Smarte, das Wichtigste ist eigentlich, dass es eben sehr demokratisch ist als Rechtsform. Egal wie viele Anteile du hast nur eine Stimme in der Generalversammlung. Und dann schmeißen wir alle das Geld in den Topf und machen damit sinnvolle Dinge. Und wer möchte, kann sich natürlich über die Bürgerwerke auch mit dem Ökostrom zu Hause beliefern lassen.
Noch sieht auch Matthias Golle in Sachen erneuerbare Energien viel Handlungsbedarf. Ein erster politischer Schritt wurde hier in Thüringen vor 9 Jahren von der damals rot-rot-grünen Regierung in die Wege geleitet. Damals wurde ein Gesetz verabschiedet, was es möglich machte, dass öffentliche Gebäude nun von privaten Betreibern, zum Beispiel Photovoltaikanlagen, auf die Dächer bauen lassen konnten. Matthias Golle wünscht sich zudem:
Lasst einfach den Markt da entscheiden, ja, lasst die Privatwirtschaft das machen. Also wir zählen uns mit zur Privatwirtschaft. Wir können das einfach viel schneller, viel effizienter, viel günstiger. Und Niedersachsen hat das neulich mal vorgemacht, hat alle Landesdächer ausgeschrieben und da hat irgendein Privater einen Zuschlag bekommen. Wäre natürlich schön, wenn es auch regionale Akteure sind, aber einfach, wie gesagt, den Markt da übergeben.
Mein Fazit zu diesem Abend über erneuerbare Energien in Weimar: Es tut sich etwas, aber noch nicht schnell genug. Und es gibt immer noch zu wenig konkretes Wissen bei vielen Details. Ich nehme mich da nicht aus. Das letzte Wort soll noch einmal Harald Lesch haben.
Sowas müssen wir hinkriegen. Wenn wir solche Projekte nicht mehr hinkriegen, dann sind wir zu nichts mehr fähig. Also bitte. Ja. Und vielen Dank für eure Arbeit. Danke.
Soweit ein paar Eindrücke zum Vortrag des Astrophysikers Harald Lesch, jüngst in Weimar. Wer sich den Vortrag komplett anhören möchte, es gibt einen Mitschnitt der Bauhaus-Universität Weimar auf Vimeo. Einfach Harald Lesch, erneuerbare Energie, die unerkannte Revolution, in die Suchmaschine eingeben und ihr werdet fündig. Wir haben auch für diesen Beitrag einige Töne aus dem Mitschnitt verwendet.
Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. The rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
Marlena on the Wall von Susan Vega. Und dieser Song ist ziemlich genau 40 Jahre alt. Wir blicken nicht nur zurück in dieser Sendung unterdessen, sondern wir blicken auch nach vorne und gucken immer, was können wir, was könnt ihr alles so unternehmen. Unter anderem gibt es morgen Abend im Erfurter Kalif Storch eine ganz interessante Lesung des Journalisten Hubertus Koch. Der hat ein Buch geschrieben, ein Spiegel-Bestseller, und zwar Boy Lost oder Lost Boy, besser gesagt, denn es geht um einen verlorenen Jungen und es geht um eine Balkan-Reisegeschichte. Das Besondere, so wird es zumindest hier dargestellt im Text, ist eben bei Hubertus Koch, dass es nicht einfach nur eine Lesung ist, sondern er zeigt eben auch Ausschnitte, Videos und Fotos natürlich und spricht frei. Also es wird jetzt nicht alles so trocken unbedingt daherkommen und gibt eben neue Einblicke. Sein Ziel ist immer, dass er nach schönen Momenten sucht in dieser immer schwieriger werdenden Welt, wo man ja manchmal auch, was die Nachrichtenlage angeht, die Übersicht verliert. Deswegen, Hubertus Koch morgen Abend im Kalif Storch liest aus Lost Boy und macht eben noch ein bisschen mehr. Um 19 Uhr geht es los, 20 Uhr ist Beginn am Güterbahnhof 20. Und apropos Buch, das lese ich gerade, bin noch nicht ganz kurz durch, 2/3 habe ich auch schon durchgelesen. Und zwar ist es auch jüngst erschienen, ein Buch, was sich einmal mehr mit der unterschiedlichen Mentalität in Ost- und Westdeutschland beschäftigt. Und das heißt Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten. Es ist ein Gesprächsband mit dem ostdeutschen Historiker Ilko Sascha Kowalczyk und dem westdeutschen Politiker Bodo Ramelow, war ja auch 10 Jahre hier Ministerpräsident, ist aktuell Bundestagsvizepräsident. Und dass wir einfach mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, ich zitiere mal aus diesem Buch. Zunächst Ilko Sascha Kowalczyk auf Seite 46 schreibt er, und das betrifft uns: Wenn ich heute durch Erfurt laufe, bin ich jedes Mal total begeistert, was das für eine fantastische Stadt ist. Aber ich weiß auch, wie es hier 1989 ausgesehen hat. Die meisten Leute scheinen das vergessen zu haben. Sie orientieren sich lieber an München oder Hamburg. Sie realisieren nicht, dass die Leute in der Oberpfalz oder in der Eifel auch nicht so leben wie die in München oder Hamburg. Zitat Ende. Und wenn ich umblättere, also einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, wie das Gespräch so verläuft, weil es so ganz unterschiedliche Aspekte abdeckt, dann sagt Bodo Ramelow auf Seite 49, naja, die Selbstdarstellung der DDR als zehntgrößte Handelsnation der Welt war für uns schon eine tief beeindruckende Imagination. Das wurde ja ständig wiederholt. Also zur Erinnerung, man hat immer gesagt, also, dass die DDR wirtschaftlich eigentlich fast so dasteht wie Kalifornien. Und das hat man in der Tat lange Zeit geglaubt, bis es dann eben das Jahr 1989 und den Mauerfall gab. Das Buch ist gleich mein Thema und da hören wir auch mal ein Gespräch mit Ilko Sascha Kowalczyk, wo es eben genau um diese ost-westdeutschen Mentalitäten geht. Vorher gibt's aber erstmal Musik von Gisbert zu Knüpphausen, Dreh dich nicht um. Übrigens ein westdeutscher Künstler.
Tief in unseren Augenringen steht doch alles, was wir wissen müssen, mein Herz. Wenn wir uns nicht mehr tragen können, warum lassen wir es dann nicht bleiben? Du musst mir nichts mehr erklären und dir vor allem nicht mehr einreden, dass du mich in deinem Leben wirklich noch brauchst. Nimm deine Schuhe mit, wenn du gehst, und deine Zweifel auch. Erinnerst du den Tag, an dem wir betrunken in deinem Garten lagen und die Kinder deiner Schwester um uns herum? Sie tanzen den Tanz der Piraten. Das war das letzte Mal, dass ich dich so voller Liebe lachen sah. Es gab viele Tränen hinterher.